Er war Kardiologe und dann, mit 44, spätberufener Musikkabarettist. Ein bayerisches Original. Auf Georg Ringsgwandl passt dieser Begriff wirklich mal. Vor Tagen erhielt er den Bayerischen Kabarettpreis. Wir gratulieren und wiederholen gerne ein Gespräch mit ihm. Vor 2 Jahren war er bei uns zu Gast, am Tag vor seinem 75. Und so begann ich: Glückwunsch, immer noch da, nach all den wilden Anarcho-Rocker-Jahren.
Ja, ich habe es nicht ausgesucht.
Zu Gast bei Norbert Joa.
Georg Ringsgwandl, Multidilettant.
Das hat er selber mal über sich gesagt, aber jetzt stimmt's doch gar nicht mehr, oder? Nur noch kokett.
Na, das ist mehr eine philosophische Betrachtung. Die Frage ist, man konnte nicht sagen, ich bin Profi, ja, so, ich ernähre meine Familie und so. Zum Teil zahle ich sogar Steuern. Aber es gibt sehr berühmte Leute, wirklich, selbst in der klassischen Musik, die sagen, dass letzten Endes jeder Dilettant ist. Selbst die ganz großen Sachen sind nicht vollkommen. Es ist ein Versuch. Man macht Versuche und manchmal kommt es besser, manchmal schlechter.
Und ziemlich oft besser. Morgen mit Sicherheit auch wieder, am 75. im Residenztheater. Am Geburtstag sich selber ein Ständchen spielen, das sollte sein.
Ja, ich meine, was hätte ich an meinem 75. sonst planen können? Ich denke, es gibt Schlechteres. Weil ich habe nur Angst davor, dass ich irgendwie eine private Feier mache und dann sitzen ein paar Typen in meinem Alter rum und sind Rotweinkenner. Und damit ist natürlich alles verdorben dann. Das geht nicht.
Da ist der Rock'n'Roll mit A im...
Das ist der Rock'n'Roll, eine ernsthafte Alternative.
Und morgen dafür 880 Sitzplätze. Mensch, so ändern sich die Zeiten.
Ja, früher sind es gestanden, jetzt sitzen es.
Und die Wuiden unterwegs, die Endlos-Tour, am Ende geht es auch mit Rollator unterwegs sein.
Naja, darüber kommen die streiten dann. Ja. Also man hofft, dass er weit weg ist, der Rollator, oder dass er ihm überhaupt erspart bleibt, das war eine Nummer.
Ja, man könnte auch mit eiserner Disziplin was dafür tun. Ich habe im neuen Buch entnommen, Mick Jagger trinkt und kifft seit Jahrzehnten nicht mehr. Sind Sie sicher?
Der seit Jahrzehnten auf Mineralwasser und grünem Tee, der ist von der Sucht so weit weg, wie nur irgendwer weg sein kann. Weil anders hätte er diese letzten Jahrzehnte nicht überstanden.
Und er tanzt immer noch, erstaunlich. Und wenn es wirklich seine Stimme ist und nicht die von der KI, dann wirklich Hut ab. Oder Sie haben das neue Album auch gehört?
Noch nicht, nee. Ich hab die früheren Stones-Platten, die im letzten Jahrtausend rausgekommen sind, die habe ich alle ziemlich genau gehört. Und auch wie er selbst beim Letterman gesagt hat, wenn du mal 60 Jahre im Rock'n'Roll warst, interessiert sich kein Mensch mehr für deine neue LP, und da hat er vollkommen recht. Ja.
Sie machen ja immer noch dieselbe, es will ja auch keiner was anderes hören. Sie bezeichnen sich schon lang und selber als Gesellschaftsseismometer. Was spricht denn gerade die Nadel? Wo stehen wir denn?
Ja, das war mal ein kecker Spruch von mir, dass ich ein Seismometer bin, das praktisch die Wellen und die Schwebungen, die Strahlen in die Gesellschaft sozusagen aufnimmt. Ich meine, ich muss das voller Schuld und ganz peinlich berührt, muss ich sagen, dass ich diese momentane super Aufgeregtheit über das, was bei uns in der Nähe, ein paar 100 Kilometer weiter oder 1000 Kilometer weiter passiert, dass es nicht freilich furchtbar ist. Aber diese Aufgeregtheit deswegen so zu tun, als ob irgendwas Besonderes passieren würde, das finde ich jetzt frevelhaft, weil egal, wann man in der Geschichte reinschaut, ob es vor 4000 Jahren war oder vor ein paar 100 Jahren, ist es so, dass es immer zu jeder Zeit auf der Welt irgendwo unvorstellbare Grausamkeiten gegeben hat, die einfach furchtbar sind. Und es war immer so gewesen. Wenn wir in Mitteleuropa so mal zum Teil ganz gute Zeiten gehabt haben, wie meine Generation unverdientermaßen einfach 70 Jahre Frieden gehabt hat, dann hat man das Gefühl, das sollte so sein, man hätte ja recht drauf. Aber die Wahrheit ist das, dass es immer zu allen Zeiten auf der Welt irgendwelche extremen Abscheulichkeiten gegeben hat. Wir sind nicht nur verschont worden. Und zurzeit ist es unfreundlich, dass man alles sofort mitbekommt und ist in der Ukraine ziemlich nah und Israel ist ziemlich nah. Aber es ist nichts Neues.
Trauriger Grund für Gelassenheit, wenn man in so großen Dimensionen denkt. Im Kleinen, wenn ich nochmal schaue, die Landtagswahl, gar nicht so lange her, in Ihrer alten Heimat, Landkreis Berchtesgadener Land, habe ich mal geschaut, CSU und Freie Wähler zusammen 61%, AfD 14%, Grüne 11, SPD 5. So schaut's aus.
Da hat die SPD tatsächlich die 5%-Hürde packt in Berzgau.
5,1.
Wahnsinn. Die sind alle namentlich bekannt.
War Ihre Partei da gerade mit dabei? Ich habe ja alle aufgelistet.
Meine Partei.
Die Sie gewählt haben.
Ich bin ein vollkommen gewissenloser Wechselwähler.
Fast alle schon mal gewählt, die ich gerade genannt habe.
Ich habe schon wieder vergessen, was Sie gesagt haben.
CSU, Freie Wähler, AfD, Grün, Rot.
Nein, haben noch nicht alle gewählt. Ne. Aber ich habe ja vielleicht nur Zeit.
Ich dachte mir nur, weil wir oft diskutieren die letzten Monate und Jahre drüber, was gerade los ist in Deutschland. Vielleicht wird jetzt nur gerade ausgesprochen, was lange bloß gedacht wurde.
Also ich muss da vielleicht eine Erwartung enttäuschen. Das ist so, wenn man auf der Bühne steht seit Jahrzehnten, ja, und natürlich häufiger mal interviewt wird und so, heißt das nicht, dass man auch etwas zu sagen hätte. Und die Vermutung, die bei bestimmten Leuten im Showgeschäft und auch im Publikum vorhanden ist, dass jemand, der auf der Bühne steht, dass der zum Weltgeschehen mehr zu sagen hätte als irgendein x-beliebiger Nachbar in Klein-Großhadern oder in Fröttmanning, ist vollkommen irre. Ich denke, der normale Mensch hat von Politik genauso viel Ahnung wie irgendein Kasperl, der über die Bühne eiert. Ja. Und wenn ich was sagen dürfte, ja, was ich mir definitiv wünschen würde, auf gar keinen Fall irgendeinen Künstler in der Regierung, auf gar keinen Fall, sondern da möchte ich Leute dort haben, die einen nüchternen Verstand haben, die etwas gelernt haben, die etwas können und die das ganze unvorstellbar komplizierte Gewebe, das die Politik darstellt, einigermaßen durchschauen. Und ich hoffe immer, dass Leute gibt, die das besser kapieren als ich. Weil wenn die Politik von Leuten durchzogen wäre, die politisch so wenig Ahnung haben wie ich, wie ein normaler Zeitungsleser und Rundfunkhörer oder sowas, dann wäre es ganz furchtbar. Das darf ich nicht überstehen.
In jedem Fall haben Sie Gespür und Haltung. Das kann man schon sagen. Und im Zentrum Ihres Interesses stehen kleine Leute, die häufig furios scheitern. Wenn ich jetzt das A spielen würde, warum interessieren Sie Loser?
Die Frage ist immer, alte Frage, was ist ein Loser, was ist ein Verlierer, was ist so jemand, der Erfolg hat, oder was ist ein Gewinner? Ich meine, logisch ist jemand, der, ich weiß was ich, der vor Wahllast irgendwo unter der Brücke hängt, sagt jeder, das ist ein Verlierer. Klar, logisch, da gibt es keinen Zweifel drüber, das ist jemand, der wirklich schlechte Karten erwischt hat. Aber viele von diesen Leuten, die uns so als Gewinner verkauft werden und die sich selbst so als Gewinner empfinden, ist es ja auch zum Teil so, dass man sagt, Gott sei Dank ist dieses Los an mir vorbeigegangen. Es gibt einige Top-Stars, um es mal meine Branche zu nennen, wo ich sage, Gott sei Dank ist mir dieser Erfolg erspart geblieben. Ja, man muss sagen, das ist ein Gemischtwarenladen und nicht alles, was angeboten wird, ist lecker.
Und sogar der König hat einiges zu verlieren und hat auch einiges verloren. Vor langer Zeit, Ludwig I., Sie geben ihn ja schon eine ganze Weile. Und die Lola Montez umschwirrt ihn, bringt ihn um Verstand und Krone, vergnügt sich mit jungen Liebhabern und ruft dabei oft und gern kaufen, kaufen, kaufen. Ich habe so das Gefühl, Sie mögen die Lola.
Die Lola Montez, die, also über die geht ja dieses Stück, das ich geschrieben habe, fürs Residenztheater, was ja seit eineinhalb Jahren im Cuvier-Theater läuft. Das ist ja eine von den bemerkenswertesten Frauenpersonen der letzten 200 Jahre. Wenn man bedenkt, was die in der ersten Hälfte vom 19. Jahrhundert getan hat, was sie gemacht hat, geht es ja weit über dieses Schlampen- oder liederliche Frauenzimmer-Image hinaus, das sie in Bayern leider immer noch hat. Das war ja unglaublich bemerkenswerte und wahnsinnig kontroverse Frau.
Klug, schlagfertig.
Sehr unglaublich schlau und mit einer unvorstellbaren Energie. Und diese 14-monatige Gastspiele, was sie in Bayern gegeben hat, das war ja nur ein kleiner Teil dessen, was sie gemacht hat. Sie war ja anschließend ein Weltstar. Sie war damals neben der Kaiserin Victoria die berühmteste Frau auf der Welt. Mit unvorstellbaren Erfolgen in Amerika, selbst in Australien. Also sie war schon eine sehr kluge Frau. Und was sie in ihren Büchern geschrieben hat, die sie dann später veröffentlicht hat, war von einer außerordentlichen, luziden Klarheit und sehr, sehr modern. Und es war witzig, dass verschiedene Bemerkungen und Analysen, die Lola Montez von ihrer Zeit gemacht hat, dass die relativ ähnlich waren dem, was die Susan Sontag dann in den 70er Jahren über die Welt gesagt hat. Ja.
Also Lola Montez war das Ausmaß der Frauenunterdrückung früh bewusst.
Sehr klar, sehr klar. Und sie wusste haargenau, wie wenig Chancen eine Frau damals hatte gegenüber dieser Männerwelt damals. Also eine sehr klare Frau, nicht einfach natürlich, aber sie hatte es ja auch nicht einfach damals.
Wir hören ein Stück, das relativ nah ist an dem, was jetzt auf Tournee geht. Noch sind die ganz neuen Songs nicht abgemischt und auch nicht die alten mit der neuen Band. Deswegen hören wir mal rein in Digitales Proletariat. Hatten Sie jemand vor sich im Geiste zur Inspiration?
Nee, eigentlich komme ich mir oft so vor. Ich komme mir oft so vor, dass ich zum digitalen Proletariat gehört. Ich gehöre zu den Leuten, zur untersten Schicht der User, die schon mal einigermaßen froh sind, wenn sie einen Flugmodus beim Handy einschalten können. So. Also geht ein Stück Letztes über mich, ja.
Wir können gleich abklatschen.
Auf deiner Speicherkarte ist knapp. Ist cool, aber doch nicht wirklich trendy. Ich mein, wer hängt mit so wem mit dir ab? Du sagst, du brauchst dein Laptop ja schon dienstlich. Okay, bei manchen Jobs, da ist es so. Du brauchst gar nichts zu denken, geht ja künstlich. Und du sprichst nur mit der Pflanze im Büro. Stunden in der Warteschleife und ein schlechter Rat. Mehr gibt's nicht für das digitale Proletariat. Ich schau in meinen Laptop und ich hab's gleich gecheckt. Moment, so geht's ja wirklich nicht, nee. Irgendein Geheimdienst hat mein PC gehackt. Chinesen, Amis oder KGB. Wo sind meine Daten? Verrat, Verrat. Keine Chance für das digitale Proletariat. So schaut der kleine Jonathan, schaut schon selbst sein Handy an. Oha, was für ein pfiffiger Prima. Nachwuchs für das digitale Proletariat. Also du schaust schlecht aus, übel in der Tat. Dein Handy ist vom Feinsten, du bist voll der Schwab. Schau, dass ich das lerne, ich tu mich ein bisschen hart. Typisch für das digitale Proletariat. Bin so fertig, bin so krank, morgen melde ich mich bei Mom. Die holt es nicht mehr lang so aus, ich geh ins Irrenhaus. Braucht ne Karte für den Zug, wo krieg ich die nur her? Der Ticketschalter hat seit langem zu. Ich stell mich in die lange Schlange vor dem Automat. Fürs ganz normale digitale Proletariat.
Eins zu eins, der Talk auf Bayern 2. Norbert Joa im Gespräch mit
Georg Ringsgwandl. Schreibt über die Tourschlampe Doris.
Und sitzt mir gegenüber und grinst und hat meine Schwiegermutter nicht vor Augen, die das Buch daheim bei mir liegen sah. 79 ist sie und sagte, pfui, was ist das für ein Titel? Die unvollständigen Aufzeichnungen der Tourschlampe Doris.
Naja, die Schwiegermutter hat nicht primär schon recht. Eigentlich ist es ein unmöglicher Titel. Also eigentlich kann man sowas heutzutage nicht mehr sagen. Aber der Ausdruck Tourschlampe, das war praktisch dann der Kampfname, den sich die Doris gegeben hat, nachdem mal irgendwo im Backstage ein Bühnentechniker zum anderen sagt, wer ist denn das? Und dann hat der andere gesagt, das ist die Tourschlampe vom Ringsgwandl. Und das war nicht sowas von unmöglich und blöd und derb, sodass das praktisch ab dem Zeitpunkt ihr Kampfname war. Und es ist so, dass ich vor kurzem, also als wir in Bremen gespielt haben, habe ich wieder ein paar Frauen getroffen, die seit Jahrzehnten, also im harten Rock'n'Roll-Geschäft, international mit großen Acts unterwegs sind, als Bühnentechnikerinnen. Und die nennen sich schon seit 20, 30 Jahren, nennen sich die Tourschlampen. Das ist diese Truppe von Frauen, die wirklich im Overall schwere Bühnenarbeit macht hinten. Also das ist natürlich ein Joke, der da gemacht wird. Das ist natürlich
den Schuh haben sie sich selber angezogen.
Ja, ja, das ist natürlich sozusagen ein Ehrentitel sozusagen.
Aber alles dem Kosmos von Georg Ringsgwandl entsprungen. Im Grunde geht es ja auch um ein rückblickendes Stöbern. Geht es darum, ins eigene Leben nochmal reinzuschauen. Die Ich-Perspektive kam nicht in Frage. Der Georg schreibt von sich über sein Rock'n'Roll-Leben.
Das fände ich total unmöglich. Also ich habe zwei Art Biografien gelesen, die lesbar waren. Das war eine von Bob Dylan, die Chronicles, und von Keith Richards, die Live, was auch großartig war. Das hat der Journalist mit ihm geschrieben. Das fand ich gut, weil das uneitel war. Aber das meiste an Biografien ist einfach, Autobiografien ist einfach unlesbar. Und ist es so, wie ein kluger Mann gesagt hat, jede Biografie ist eine Lüge. Das ist so, weil niemand kann das Leben beschreiben. Und wer beschreibt mein Leben? Ich? Oder wenn man die Frau fragt, ist es was ganz was anderes. Also
in dem Fall ist die Doris quasi auf den Plan getreten im Geiste, kommt als Schulmädchen zum Babysitten zu ihnen und wird nebenher zur Bandmanagerin.
Sehr schlau, wie sie war. Außerdem war sie gezwungen dazu, weil sie was verdienen musste, weil ihre Mutter eine verpeilte Hippie-Tante war. Und hat die Doris sich eben frühzeitig selbst ernährt und hat geschaut, dass sie da zu was kommt. Und das hat sie effektiv gemacht. Effektiver, als ich das dachte, weil als ich dann ihre Aufzeichnungen später angeschaut habe, habe ich gesehen, was sie alles für Geschäfte getrieben hat.
Also wir einigen uns jetzt drauf, Sie haben diese Aufzeichnungen gefunden. Die gibt's. Ja. Und die Doris hatte eine wahnsinnige Beobachtungsgabe, war ganz nah dran am Georg und seiner frühen Rock'n'Roll-Zeit, begegnet abgezockten Veranstaltern, Musikern auf Dauerdroge oder im Triebstau, grapschenden Fernsehredakteuren, windigen Vermögensberatern.
Ich habe gewundert, während wir auf der Bühne waren, einen Soundcheck gemacht haben, ist sie an dem Laptop gestanden, auf dem die ganze Tourbuchführung drauf war, und hat so kleine Notizen über uns gemacht. Und
nebenher ein bisschen Schwarzgeld in die Schweiz geleitet.
Ja, aber das konnte mir auch nicht verdenken, weil ich meine, was macht ein Mädel von einer mittellosen Mutter und der Vater kümmert sich nicht mehr um sie und sie muss irgendwie schauen, dass sie wieder runden kommt, dass sie später studieren kann und so.
Und so erfährt der Georg auch viel über Schwarzgeld und die Schweiz.
Ja, eben. Und schön. Der Georg ist ein interessierter Typ einfach. Und, und ja, das ja. Ich dachte mal bloß nicht, dass sie so raffiniert ist. Aber so sind die Männer. Ich meine, gerade wenn man auf die Bühne geht, man denkt, ich bin ein Riesentyp, es kommen 1.000, 2.000 Leute und alle klatschen, da denkt man sich immer, ist ein Wahnsinnskerl. Aber in Wirklichkeit ist hinter einem eine Frau, die das Ganze sehr genau sieht und weiß, wie klapprig das Ganze letzten Endes ist.
Sogar zwei Frauen. Bei Ihnen war die Christiane ja auch noch dabei. Und vermutlich auch an dem Abend des Schlüsselerlebnisses, des Wendepunkts, das klingt fast so an in dem Buch. Die Älteren werden sich erinnern, live aus dem Alabama. Vor 40 Jahren hatte es Fernsehen noch so eine Wucht, dass das in einer Nacht eine Karriere starten konnte.
Das war damals so gewesen, ja. Das war damals die erste Fernsehsendung, in der ich da aufgetreten bin. Das war damals wirklich ein Knall gegeben. Anschließend war der Tour gerade in der Vollen, anschließend haben wir mehr Angebote gehabt, als wir spielen konnten. Und das war auch sehr schön gewesen, weil dadurch habe ich mir Weltstars kennengelernt. Cutting Crew mit einem Welthit und unglaubliche Sachen. Und das Ganze wirklich aus der Kleinkunstbühne raus, direkt dorthin, war sehr schön gewesen damals.
Was ich aus den Augen von Doris auch wahrnehme, der Schorsch Ringsgwandl musste sich anfangs immer Mut antrinken.
Ja, die ersten Jahre konnte ich ohne Alkohol nicht auf die Bühne. Das ist im Laufe der Jahre ein bisschen weniger geworden. Irgendwann dann gar nichts mehr. Aber die ersten Jahre war diese Angst vor der Bühne und diese Angst davor, dass man versagt, dass es schief geht, dass die Leute es nicht wollen, dass man irgendwas vergisst, dass einem die ganze Vorstellung abstürzt, war wirklich groß. Und dann denkt man dann, wenn man ein bisschen Alkohol trinkt, dann ist man in einem wunderbaren Gefühl von Mischung aus Adrenalin und Alkohol und denkt sich, Wahnsinn, was bin ich für ein Typ? Und dann geht es leichter. Aber
Mitschnitt möchte man manchmal nicht hören.
So ist es.
Ja, aber was auch zu den Beobachtungen zählt, Doris sieht aus dem Augenwinkel, Ringsgwandl gratuliert seinem herzkranken Vater zum 74. aus der Telefonzelle einer Autobahnraststätte.
Ja, das ist eine eindeutige Kritik, die Doris da übt an mir, und da hat sie auch recht, ja, weil der Bub meint sozusagen, dass es ganz wichtig ist, dass er jetzt halt gerade in Coburg spielt oder sonst irgendwo und der Vater soll den Geburtstag allein daheim feiern. Ja, das ist die Wahrheit. Wenn man eben so eine Bühnenlaufbahn macht, dass das Privatleben zum Teil sträflich vernachlässigt wird.
Heute ist der Bub so alt wie der Papa damals. Was auch schön ist, die Proben zu Ludwig II. Ja. Sind groß beschrieben. Zum Teil ein Fiasko, weil dieser komische Ringsquantel anscheinend auch ein Choleriker ist.
Er war ein furchtbarer Choleriker damals und ein kompletter Dilettant natürlich. Hat von Theater mehr oder weniger keine Ahnung gehabt. Er hat irgendein Gefühl gehabt, wie das Ganze ausschauen müsste, konnte es aber nicht mitteilen und hat natürlich eine minimale Selbstbeherrschung gehabt. Also da hat es dann halt derartig geknallt.
Aber er geriet dann an ein Kaliber wie Jörg Hube.
Ja, und der Jörg Hube war, wenn der Jörg Hube cholerischen Ausbruch hatte, dann war das ein Vulkanausbruch. Das war im Vergleich zu dem, was ich geboten habe, war das nur mehr um einige Dimensionen heftiger. Aber am Schluss ist eine unglaubliche Produktion geworden.
Ja, hochgelobt. Dank der Brotzeit auch, die rechtzeitig noch kam ja. Für Hube. Ja. Was nicht so amüsant ist, aber auch vieles zeigt an der Stelle, haben sie mal gesagt, Hube war auch im Krebsendstadium der mit Abstand unterhaltsamste von uns allen. Und ich habe mich gefragt, weil sie ja Facharzt sind für Kardiologie, Hube hatte sich gegen Chemo und OP entschieden. Das ist aus Sicht eines Facharztes in Ordnung?
Ja, das war 2009 gewesen, 2008, 2009, wo der Jörg so krank war. Und er hat sich dagegen entschieden. Das war beim damaligen Stand der medizinischen Kunst, war das genau richtig, was er gemacht hat. Und ich muss immer noch sagen, dass die Art und Weise, wie der Jörg dieses katastrophale Leiden gemeistert hat, war einfach wirklich unglaublich respektabel und unglaublich bewundernswert. Ich habe dann die letzte Bühnenvorstellung gesehen von ihm, damals im Residenztheater. Die war 2 oder 3 Wochen vor seinem Tod. Und wie er da sozusagen sein Leiden und den nahenden Tod verarbeitet hat, das war einfach wirklich großartig. Also das hat er wirklich mit einer unglaublichen Persönlichkeitsgröße genommen. Das war wirklich bewundernswert. Ja. Und diese Art von Schauspiel, diese Art von Schauspielerpersönlichkeit, die er damals dargestellt hat, die ist seitdem nicht ersetzt worden. Leider, leider, leider.
Bayern 2, 1:1 mit Georg Ringsquandl. Der bekam vor Tagen den Bayerischen Kabarettpreis und war vor 2 Jahren bei uns zu Gast. Geboren ist er im November 1948 in Bad Reichenhall. Dann ist da noch eine Schwester und er schreibt: Wir wurden streng katholisch erzogen und regelmäßig verdroschen. Aber war da nicht was mit Liebe im Neuen Testament?
Aber ich habe angefangen mit dem Alten Testament zuerst. Auge im Auge, Zahn im Zahn. Ja, man muss auch sagen, dass so streng das war damals. Und das ist meinen Eltern nur zum Teil vorzuwerfen, weil mein Vater ja, wie gesagt, schwer kriegsverletzt war. Und die Zeiten damals wirklich hart waren für die Eltern. Aber nicht nur für meine Eltern, sondern allgemein in den 40er, 50er Jahren war ja die gesellschaftliche Situation repressiv, die Armut groß, die Verzweiflung groß und der Schrecken vom Krieg hing nur überall.
Also er war Tapezierer und dann nach Kriegsende Postbote. Also soweit war er körperlich noch fit, wenn er Briefe austrägt?
Es war damals so gewesen, dass wenn man schwer kriegsverletzt war, mein Vater hatte lebenslang mehrere Granatsplitter im Kopf gehabt, hat ein Auge verloren und hat einen Lungendurchschuss gehabt und ein paar andere Geschichten noch. Und von dieser Hirnverletzung schwere Krampfanfälle und so. Also das war damals nicht so, dass man deswegen dann in Rente gegangen wäre, sondern der hat einfach trotzdem weitergearbeitet. Und damit ist natürlich die ganze Stimmung in so einer Familie natürlich nicht so flockig, wie man das heutzutage sich vorstellen könnte. Aber ich muss sagen, dass ich als Kind und meine Schwester auch, wir haben nie das Gefühl gehabt, dass wir unerwünscht werden. Es war immer so gewesen, dass wir wussten, dass wir geliebte und gewünschte Kinder sind, aber die Zutaten dieser ganzen Geschichte waren ja zum Teil ultra derb. Das heißt nicht, dass wir dauernd verdroschen waren, sondern es war mal 6 Wochen lang mal Frieden, das gab es auch. Ja. Und dann hat es plötzlich wieder geschäbert, ohne dass man genau wusste, warum. Aber es war, wie gesagt, kein Gejammer. So ist es damals vielen gegangen. Ich habe es relativ gut verstanden.
Ja, Gottlob. Sie haben früher mal gesagt, meine Eltern waren Habenichtse. Aber heute ist der Blick zurück eher gnädig.
Der Blick zurück ist nicht verklärt, aber er ist gnädig. Ich habe mit 36, 37 habe ich verstanden, dass mein Vater einfach ein armer Hund ist, der wirklich den Krieg nur knapp überstanden hat und den schwerst beschädigt. Und inzwischen verstehe ich allmählich, was so ein Krieg für das Leben von einem Menschen bedeutet hat. Das Leben dieser Generation ist durch den Krieg komplett zerdeppert worden. Diese Möglichkeiten, die ich hatte in den 70 Jahren, hatte diese Generation nie gehabt, und zwar vollkommen unverdient. Also, sodass mein Blick dann später gnädiger war auf ihn, auch wenn meine Kinder deswegen im Nachhinein gesehen nicht freundlicher geworden ist. Aber ich sehe natürlich auch, dass die ganzen Farben, die ich mitbekommen habe, aus denen ich dann später beim Musikmachen, beim Schreiben geschöpft habe, die kommen aus dieser Zeit der Kindheit. Es war so derb, es war zum Teil natürlich unglaublich farbig, unglaublich frei, unglaublich unreguliert. Und daraus schöpft man, wenn man Glück hat, ein ganzes Leben.
Und der kleine Georg hat immerhin frühe Auftritte als Kind mit Zither bei Kaffeekränzchen, anscheinend auch noch ohne Lampenfieber. Später dann allerdings auch ein ziemlicher Einschlag während der Schulzeit noch, mit 17, 18 Lungen-TBC und 8 Monate im Sanatorium. Das klingt so nach ein bisschen Zauberberg. Und dieses Patientsein vermutlich auch nie mehr vergessen, oder?
Das vergisst man nie. Es war ja leider so, dass es nicht der Zauberberg war, beim Thomas Mann beschrieben ist. Also da ist kein Castor-Brunnen gelaufen und so weiter.
Das war auch nicht in Davos.
Das Personal war etwas schlichter. Aber so hart es war und so düster, jede Woche ist von dieser Station einer gestorben. Also es war wirklich düster. Aber ich habe es überlebt und ich habe in dieser Zeit sehr viel gelernt.
War das vielleicht auch der Anlass, selber Arzt zu werden?
Das hat sich in dieser Zeit bestätigt. Ich wollte vorher schon Arzt werden. Aber in dieser Zeit hat sich das bestätigt, dass ich das mache, weil da auch ein paar Ärzte waren, die wirklich bewundernswert waren. Ja, sodass ich dabei geblieben bin, bei dem Wunsch, Medizin zu studieren.
Das haben sie dann auch von 68 bis 78 gemacht. Übrigens auch in meiner Heimat Würzburg.
Ja, die ersten 2,5 Jahre habe ich in Würzburg studiert, was sehr schön war. Und dann bin ich nach Kiel gegangen, und weil ich gehofft habe, dass ich mir irgendwann Hochdeutsch lerne. Das ist dann nichts Richtiges geworden. Ich habe einige Jahre in Kiel verbracht, später in Berlin. Ja, ich habe es probiert.
Und nebenher eben die Kunst auch probiert. 1976 holt sie Willi Michel in die Münchner Kleinkunstbühnenszene. Wie kam sie dann relativ schnell auf diese Geschichte mit Müllsack, Badekappe, Taucherbrille?
Das war unter anderem inspiriert vom Django Edwards. Also der Django Edwards ist damals, gab es in München so das Freie Theaterfestival. Mhm. Und da ist der Django Edwards aufgetreten mit einer Soloshow und mit Pitch and Drop, mit so einer wahnsinnigen Showband, also so Rock'n'Roll-Show-Performance-Band. War unglaublich witzig und unglaublich virtuos und spritzig. Und das war eine wichtige Inspiration damals.
Ich habe ihn mal erlebt, da hat er uns dann, glaube ich, nackt am Bühnenausgang verabschiedet, jeden mit Handschlag.
Ja, ja.
Du kamst da nicht rum.
Wahnsinniger Typ. Und ich dachte mir damals, genau, der macht's richtig, der scheißt sich überhaupt nichts. Und alle Ideen, die ich mir so heimlich hatte, wenn ich in der Badewanne gelegen bin oder in der Dusche oder wenn man allein ist, denkt man sich so, diese ganz extrem verrückten Dinge, die ich mir früher nie getraut hätte. Ab dem Zeitpunkt, wo ich den Django Edwards gesehen habe, dachte man, genau diese, je verrückter und je abgedrehter die Ideen sind, desto besser ist es. Und genau die machst du in Zukunft. Das war zumindest einer der Funken, die das Ganze ins Rollen gebracht haben.
Aber für Müllsack, Badekappe und Taucherbrille braucht es dann noch das dritte Bier, bevor man hochgeht.
Auf jeden Fall.
Spezialgebiet, haben Sie mal gesagt selber, die jämmerliche Verwirrtheit des Zivilisationsmenschen. Heißt es, Sie zählen voll dazu oder Sie blicken voll durch?
Na, ich zähle voll dazu. Und in manchen Momenten kann ich mich aus einer gewissen Distanz selbst anschauen und denke mir, ja, richtig obdraht, du gehörst natürlich auch dazu. Es wäre ja affig zu sagen, ja, na, ich stehe da drüber und ich analysiere das Ganze. Nee, nee, du bist selbst ein Teil davon.
Und Sie waren zeitweise Teil von zwei Welten. Also das stelle ich mir schon anstrengend vor. Sie haben ja ab 76 diese Auftritte gehabt am Wochenende in bizarren Kostümen, zeitgleich die Ausbildung zum Facharzt Kardiologie, ab 84 Oberarzt und Abteilung auch intensiv in Garmisch-Partenkirchen. Also das hat doch was von Jekyll und Hyde, oder?
Nicht ganz so schlimm. Ich habe keine Morde begangen. Aber
waren Sie denn ganz und gar fit für einen Patienten Montag früh?
Ja, ich war fit. Ja. Ich wusste damals, dass das schwerkranke Patienten sind und dass man sich, wenn im Augenblick, wo man in die Klinik geht und mit kranken Leuten zu tun hat, dann gibt es keine Frivolität, da gibt es auch keine Schlamperei, sondern ist man hundertprozentig da und schaut, dass man das Ganze so gut macht, wie es irgendwie geht. Und ich habe ja in Großhadern eine erstklassige Ausbildung gehabt. Keine nette Ausbildung, aber sehr gut. Und Ich wusste nicht, dass ich in Garmisch unter verschärfter Beobachtung stehe, weil wenn man abends und am Wochenende auf der Bühne so verrücktes Zeug macht, dann schauen die Leute natürlich besonders genau drauf, was der Typ dann im Beruf macht. Mhm. Also ein paar Jahre lang konnte ich das gut parallel machen. Irgendwann ging es nicht, dann nicht mehr.
Ja, nur von außen betrachtet, das eine ist Musik, Rock, Kabarett mit gelegentlichen anfangs noch Auftritten, das andere ist eine Oberarztstelle am Klinikum. Und dann kamen ja, glaube ich, die ersten Töchter. Das eine ist doch ein Bruchteil vom anderen, vom Jahreseinkommen, oder? Und was sagt dann die Frau?
Meine Frau war, die wusste ja von Anfang an, dass der Mann so ein kleines bisschen Neigung zur Musik hat. Wir haben uns da öfter darüber unterhalten, es hat auch ab und zu mehr Streitereien gegeben, ja, aber wir waren uns im Wesentlichen einig, wie das gemacht wird, wie wir da wirtschaften zusammen, wer was macht. Das ist in der Familie nicht so einfach, aber in Familien ist es nichts einfach. Ja. Und es ist so, dass ein langweiliger Vater oder Ehemann ist ja mindestens genauso eine große Belastung. Also war es bei uns so, dass immer was los war, dass es immer lebendig war, dass immer was passiert ist.
Und Sie wären zwider geworden, wie man so schön sagt, oder? Wenn man das eine gelassen hätte.
Wenn ich das nicht machen hätte können, wäre das nicht gut für meine Stimmung gewesen. Ich war dann 44 und musste die Entscheidung treffen. Entweder mache ich jetzt nochmal 20 Jahre lang Krankenhaus oder ich ergreife die Möglichkeiten, die sich damals geboten haben.
Was und ja auch schon spät ist eigentlich, oder? Für eine Rockkarriere.
Finde ich auch, ja. Das war schon reichlich spät, ja. Und in dem Alter denken andere an was anderes. Also dachte mir, komm, mach's einfach. In der Klinik gab es viele, die mich ersetzen konnten.
Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Norbert Joa trifft
Georg Ringsgwandl, Max Schrill und Schräg.
Und spielte sich vor 2 Jahren, als er bei uns zu Gast war, selbst ein Geburtstagsständchen zum 75. im Münchner Residenztheater. Aber wohl nicht mehr wie einst, mit Taucherbrille und Müllsack.
Ja, relativ normal angezogen.
Altersmilde?
Tja, wenn man in dem Alter ist, dann muss man von den Leuten eine gewisse Milde erwarten.
Vom Gegenüber.
Das gehört sich so. Nicht, weil man alt wird und dement oder geistig nicht mehr so ganz sauber ist, sondern deswegen, weil man so mit den Jahren allmählich merkt, dass es einen Grund hat, dass die gleiche Generation abnimmt. Plötzlich fehlt die eine, die andere fehlt und so. Und man merkt, hoppla, was ist da los? Ich gehe öfter auf Beerdigungen. Man trifft Freunde, Kollegen von früher und denkt, du lieber Gott, was ist passiert?
Wie schaut der aus?
Und dann schaut man in den Spiegel und denkt, hoppla,
wie schaut der aus?
Was ist mit dir los? Also ist es so, dass da kann man natürlich oberflächlich scherzen drüber weggehen. Nur wenn man die Chance hat, wenn man das Glück hat, dass man zu denen gehört, die etwas älter werden und nur halbwegs die Tassen im Schrank haben, dann sieht man, dass die unterschiedlichen Leute so ihre Gründe haben, so und so zu sein und dass jeder einfach einen beachtlichen Kampf kämpft, dass man sehr sparsam und sehr vorsichtig sein sollte, ja, Hohn und Spott über andere zu gießen, weil, wie der Dylan schon sehr früh gesagt hat, sei freundlich zu den Leuten, jeder trägt einen Sack mit sich rum und Schweren.
Manche haben ihre letzte Platte daheim im Schrank, so sie noch Langspielplatten gekauft haben vor 4 Jahren. Andacht und Radau. Jetzt weiß ich nur nicht, privat, in welchen Momenten wird der Ringsgwandl andächtig?
Gibt einige Momente, wo das so ist. Und zwar manchmal bei sehr schönen Dingen, wenn ich irgendwie Musik höre, die unglaublich schön gemacht ist. Wenn ich ein Buch lese, das wirklich grandios geschrieben ist. Bei bestimmten Sachen in der Natur, bei der Begegnung mit manchen Leuten.
Und wann muckt er auf und macht Radau?
Wenn es blöd wird oder wenn es unverschämt oder unangemessen wird in meiner Umgebung, das mag ich nicht. Wenn jemand sich aufführt, wenn die Eitelkeit von Leuten überhand nimmt oder wenn sich jemand, der selbst beschränkte Gaben hat, groß aufführt, da wird meine Geduld strapaziert dann.
Nix mit Altersmilde. Die Tournee ist gestartet. Die aktuelle Titel Arge Disco. Ich habe es meinem 19-Jährigen hingelegt, der hat es nicht sofort kapiert. Arge Disco. Können Sie ihm auf die Sprünge helfen?
Also erstens mal so, wenn man mit 19 nicht alles kapiert, ist es ganz normal. Und es ändert sich auch im Leben immer. Später kapiert man auch nicht alles. Nur das, was man nicht ganz kapiert, ändert sich. Arge Disco, das hat der Autor, der Protagonist, sich wunderschön überlegt, weil es heißt, es kann heißen Arbeitsgemeinschaftsdisco. Oder es kann Arge Disco heißen im Sinn von schlimm und furchtbar. Oder wie die Österreicher sagen, Arge Disco heißt.
Hauptsache tanzbar.
Hauptsache tanzbar. Und es ist der Tanz, an dem wir teilnehmen, der ändert sich so über die Jahre hinweg. Ja? Das ist, gibt ja die Kinderdisco und dann später mal, dann kommt die Bauspardisco und die Leute schaffen sich Eigenheim und die Einrichtungsdisco, schöne Möbel, moderne.
Dann kommt der Dispo-Disco.
Inselküchen und das ganze Zeug. Ja. Und geht dann die Schulendisco und so. Also was so. Und dann die esoterische Disco und die Ernährungsdisco. Also wechselt so durch.
Dachte aber Hauptsache man tanzt dabei. Und das ist schon stärker geworden. Das ist raffinierter als die Beats vor 30, 40 Jahren, oder?
Ja, ist es. Die Beats sind wesentlich komplexer geworden, ja, und zum Teil nicht so einfach zu verstehen. Aber es sind nach wie vor Beats. Und so bewegen sich die Leute durch verschiedene Arten von Disco. So kann man es betrachten.
Ich habe irgendwo gesehen, der Anarcho Bayer liest momentan viel englische Literatur.
Ja, nicht nur momentan, ich lese seit langer Zeit. Also ich lese seit langer Zeit englische Literatur. Von Donna Tartt über Paul Auster, über Elizabeth Strout. Rachel Cusk.
Bringt einem Richard das Ford. Was fürs Rockkabarett?
Ja, finde ich schon. Es verhindert, dass man allzu sehr an der Oberfläche surft.
Aber Netflix darf es auch sein, habe ich mir
natürlich,
sagen lassen.
Natürlich. Also man muss zum Beispiel unbedingt schauen, nachdem man gesehen hat, Boardwalk Empire und natürlich Breaking Bad gesehen hat, muss man dich dann auch schauen, zum Beispiel The Kominsky Method. Mhm. Sehr wichtig. Ja, oder unorthodox oder sowas. Also gibt viele schöne Dinge.
Man kann auch Musik aufnehmen wie Anno Dunemals zwischendurch, wenn man gerade den Fernseher mal ausmacht. Sie haben, glaube ich, woanders die Platte live im Wohnzimmer aufgenommen.
Ja.
Ich dachte mir nur, bei den heutigen Möglichkeiten der Nachbearbeitung, und Sie gelten doch eigentlich als Perfektionist.
Das freut mich, dass Sie das sagen, aber das war nicht immer so gewesen. Und wie vorhin schon gesagt in dem Gespräch, man bemüht sich, das Ganze möglichst gut zu machen und man scheitert besser. Dass wir das im Wohnzimmer aufgenommen haben, das war eine Sache, die wir ohne Verstärkung, ohne Nachbearbeitung, das war eine Sache, die wir seit Jahren schon angepeilt haben. Das haben wir seit Jahren immer schon probiert, sowas möglichst einfach aufzunehmen. Da muss ich ehrlich sagen, das ist die Ricky Lee Jones, die wir vorhin gehört haben. Die hat 2001 schon mal eine Platte rausgebracht, wo das Ganze mehr oder weniger rein akustisch war. Dolly Parton hat sowas um die Zeit auch schon gemacht und es war in Amerika. Seit Anfang der 2000er Jahre gab es eben eine Tendenz, dass verschiedene ganz junge Leute einfach mit traditionellen Instrumenten ganz schlicht um ein Mikrofon rum akustisch ihre Songs aufgenommen haben.
Und von der vierten Fassung dann, die nehmen wir und vorne und hinten abschneiden, Schluss.
Ja, das erfordert natürlich ein hohes Können. Die Musiker müssen sehr gut zusammengespielt sein. Die müssen das Instrument gut beherrschen. Also das war eine sehr schöne Sache. Und da haben wir lange Zeit gearbeitet und irgendwann hat es dann funktioniert. Das ist eine sehr schöne Platte geworden.
Bayern 2, 1 zu 1, der Talk. Und mir gegenüber ist Georg Ringsgwandl, Vater dreier Töchter im Alter von 43, 39, 38.
Ja.
Dann ist er vermutlich auch Großvater.
Er ist dreifacher Großvater und wenn alles gut geht, wäre jetzt Mitte November zum vierten Mal Großvater und freut sich drüber.
Ups, vielleicht während wir gerade reden.
Während wir gerade reden, wird die Nabelschnur durchtrennt. Das kann passieren, ja.
Oh, und, müssen wir langsam zum Ende kommen.
Vielleicht werden sogar mehr, ja, wäre doch schön.
Vier Enkel. Die haben den Rock-Opa schon mal auf der Bühne gesehen? Drei. Der vierte kann ihn noch nicht gesehen haben.
Die erste hat mich schon auf der Bühne gesehen, ja. Die Elfjährige. Und war ganz stolz, dass der Opa so verrücktes Zeug macht.
Der Wuide unterwegs war 41 Jahre verheiratet.
42.
Bis die Frau vorletzten Sommer gestorben ist. Ich weiß jetzt nicht. Danach macht man monatelang erstmal gar nichts oder ganz viel?
Monatelang kann man nichts Übliches machen. Das ist ja nichts, was irgendwie großartig, sagen wir, zu steuern wäre.
Das da ist kann ja, man auch die ganzen Ablaufpläne und ausgemachten Termine, das kann man auch alles dann weglegen.
So ist es ja. Und das geht ja etwas darüber hinaus, was wir so mit unseren bescheidenen Kräften im Leben planen und bewältigen können.
Ich habe die Anzeige nur gesehen, dass es viele gute Jahre waren und zwei sehr schwere. Und ist ja bekannt, sie war Psychotherapeutin und sie haben vor Jahren mal gesagt, das war sicher mehr humorig, grimmig gemeint, sie zweifeln, ob es eine Therapie der Seele gibt.
Auf mich bezogen war das so gewesen.
Ach so?
Das sollte heißen, dass bei ihren psychotherapeutischen Fähigkeiten, ja, aufgrund derer sie so im Landkreis Garmisch wirklich beliebt war, dass die bei mir versagt haben, sozusagen. Das sagt aber nichts über ihre Fähigkeiten, sondern über meine Probleme.
Gibt es dann Momente, wo man kurz selber überlegt, ob man sich einen Profi dazu holt oder sind es die Freunde dann?
Ich habe mir das wirklich früher mal überlegt, aufgrund verschiedener Marotten, Macken, die ich habe, ob ich mal eine Therapie machen sollte oder sogar Analyse machen sollte. Und dann hat praktisch mein Schwiegervater, der Psychoanalytiker war, einer der ersten Psychoanalytiker in München nach dem Zweiten Weltkrieg, den habe ich gefragt und der hat gesagt, naja, du kannst schon eine Analyse machen, aber es besteht die Gefahr, dass wenn die Therapie erfolgreich ist, dass dann mein kreativer Quell versiegt. Dann dachte man, Moment, stopp, wenn das Risiko ist, mache ich keine Analyse.
Wenn ich in mein letztes Kämmerchen vorgedrungen bin, dann fehlt vielleicht was im Zauberkasten.
Ja, und das Risiko wollte ich nicht eingehen.
Mhm. Und auch nachdem sie nicht mehr da war, das haben sie selber mit Freunden irgendwie dann bewältigen können. Oder war da auch der Gedanke, vielleicht hole ich mir einen Coach, einen Profi für eine Zeit, wo ich ein paar Mal hingehe?
Nee, das ist, wenn sowas passiert, das ist eine Sache von einer Wucht, die in Worte schwer zu fassen ist und das auch keinem Therapeuten zuzumuten ist. Und diese Dinge sind in Worten überhaupt nur außerordentlich schwer auszudrücken.
Auch nach 16 Monaten nicht. Da kennt die Seele vermutlich auch keine Zeit. Ich kenne viele ihrer Lieder. Eines meiner liebsten ist Nix Mitnehmer. Die Berühmten und die Reichen, die nichts mitnehmen können. Keiner kann was mitnehmen ins Jenseits. Aber was im Grunde auch mitschwingt, es bleibt einiges da. All das, was man zu Lebzeiten vermocht hat, das kann auch keiner nehmen.
Das kann man sich nur selbst nehmen, ja. Manche Leute zerstören ja während ihrer Lebenszeit das, was sie gemacht haben. Und aber wie gesagt,
jetzt kommen wir in tiefe Tiefen.
Weil, ja, jetzt lassen wir es mal. Die große Gefahr ist das, dass man da plötzlich große Erkenntnisse verteilt. Und da muss man enorm aufpassen.
Dann bleibe ich mal im Profanen, vielleicht vordergründigen. Bei der Kardiologie. Ich frage mich, wissen Sie, was das eigene Herz macht?
Mein eigenes Herz?
Ja, Vorsorge, Früherkennung, der übliche Check. Machen Sie sowas als ehemaliger Facharzt?
Ja, mache ich. Nicht ganz regelmäßig, aber ich schaue so ein bisschen ab und zu, besuche ich einen Kollegen und sage, schau mal in meine Maschinerie rein, ob die nur einigermaßen okay ist. Doch.
Der sagt Daumen hoch für die Tournee.
Ich bin als Patient sehr vorbildlich. Also ich bin ein kooperativer Patient. Ich schaue mir die Doktors genau an und wenn ich Vertrauen zu jemandem gefasst habe, dann bin ich ganz brav und ganz ordentlich.
Sie haben vor 20 Jahren nochmal 3 Monate in der Klinik ausgeholfen als Kardiologe. Ging es heute immer noch?
Nein, heute nicht mehr. Ich muss sagen, dass die Kardiologie, ist ja Gott sei Dank für die Menschen, hat sich in diesen 30 Jahren, seit ich aus der Klinik draußen bin, 3-4 Mal komplett verändert. Nicht, dass sich die Herzen verändert hätten natürlich, ja, aber die Art der Behandlung von Herzkrankheiten hat sich 3-mal komplett verändert und zwar zum Guten. Also sodass heutzutage Leute eine normale Lebenserwartung haben, die früher noch kurzer Zeit gestorben wären. Also das hat sich enorm verändert und die Fähigkeiten, diese Therapien, wie gesagt, an Patienten angedeihen zu lassen, die hochkarätig sind, die sehr kompliziert, sehr anspruchsvoll sind, sowas könnte ich natürlich nicht.
Müssen Sie auch nicht mehr, weil Sie anderes vorbildlich können und die Leute freuen sich schon drauf. Morgen Abend, Geburtstagsshow im Residenztheater. Georg Ringsgwandl spielt sich selbst ein Ständchen zum 75. Wissen Sie schon, mit welcher Nummer es losgeht?
Die erste Nummer ist der Gaudibursch vom Hindukusch.
Die Nummer.
Das ist eine abgedrehte Kurzoperette, die aus verschiedenen Fragmenten von Polka und Operettenparodie und Funk-Elementen besteht. Sozusagen der Titelsong von einer Platte, die wir 1996 aufgenommen haben. Und da sind ein paar Leute dabei, also 2 Bläserinnen und ein Keyboarder. Also das sind ein paar Leute, mit denen ich im Laufe der Jahre zusammengearbeitet habe.
Vorfreude steigt jetzt schon. Und danke für alles bis hierher. Danke, Georg Ringsgwandl.
Ja, danke schön.
So gingen wir vor 2 Jahren auseinander. Und sein Geburtstagskonzert war damals ein großer Erfolg. Vor Tagen bekam Georg Ringsgwandl den Bayerischen Kabarettpreis. Wir gratulieren. Und in 2 Wochen wird er 77. Wir gratulieren noch nicht. Wünschen ihm und uns aber noch viele gute Klänge und Gedanken.